Ihr seid herzlich eingeladen, auch ruhig hierher zu kommen. Wir haben noch einiges an Plätzen frei am Mittwochabend. Wir feiern Abendmahl zusammen, das ist eine gute Sache. Und gehen durch das zweite Buch Mose. Und nach einigen Wochen jetzt sind die Plagen immer noch nicht vorbei. Corona ist immer noch da. Wir haben immer noch damit zu kämpfen. Und Ägypten hat auch immer noch mit den Plagen zu kämpfen. Und das, was die Plagen uns zeigen, und die Plagen hier in Ägypten sind ja auch letztendlich ein Gericht, was über Ägypten kommt, über den Pharao und über die Götter Ägyptens, über den Unglauben der Ägypter, über ja auch ihre Ungerechtigkeit, über ja eine Weltmacht und letztendlich den Fürsten der Welt, der dahinter steht. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass wenn Jesus über das letzte Gericht spricht, über die Endzeit, über das, was passieren wird, bevor er wiederkommen wird und das Reich Gottes in Gerechtigkeit aufrichten wird, dass davor ein solches Gericht auch über diese Welt ergeht. Und wir finden dann die verschiedenen Gerichte, die verschiedenen Plagen, wir finden sie dann teilweise wieder in dem Buch der Offenbarung, wenn es um die Ausgießung des Zornes Gottes über diese Erde geht. Und ein Stück weit ist solch eine Plage wie Corona auch ein Vorgeschmack auf diese Plagen, die über diese Erde kommen werden. Sie lassen uns ein bisschen nachempfinden, was wir hier lesen über die Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Und das, was uns aber die Bibel immer wieder zeigt, ist, dass die Plagen, die über die Welt kommen, über die Menschen kommen, dass sie ihren Ursprung haben im Herzen des Menschen selbst. Ein hartes Herz ist die Ursache für das Elend, das uns trifft. Was die Welt trifft. Wir Menschen sind im Elend, weil wir nicht gehorsam sind, weil wir nicht hören, weil wir Gott keinen Raum geben in unserer Welt. Wie Johannes sagt, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis wollte es auslöschen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. So heißt es in dem einen Gleichnis, was Jesus erzählt. Und Pharao, er ist der stolze Herrscher über Ägypten, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Er will nicht, dass da jemand über ihn herrscht. Er will sich nicht rumkommandieren lassen, er will sich nichts sagen lassen. Und am Anfang ist er hochmütig und lacht über den Gott Israels, über Jahwe. Wer ist dieser Gott? Ich kenne ihn nicht. Aber er musste ihn kennenlernen. Und dann sehen wir, wie sich diese ganze Sache hochschaukelt, bis hin hier zu der vierten Plage, die wir vor den Ferien uns angeschaut haben, wo wir sehen, dass der Pharao eigentlich an den Punkt kommt, wo er Ja sagt. Aber in dem Moment, wo die Plage weicht, wo das Elend von ihm genommen wird, wo Gott in seiner Gnade Moses Fürbitte erhört für das ungläubige Ägypten, in dem Moment verhärtet sich das Herz wieder. in Vers 28 von Kapitel 8 steht, aber der Pharao verstockte sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen. Ich lasse sie nicht los, ich halte sie fest. Das sind meine Sklaven, sie sollen mir dienen. Ich bin der Herr, nicht Gott. Und so kommt es dazu, dass es weitergeht mit den Plagen, dass die Daumenschrauben mehr angezogen werden. Denn nun kommt die fünfte Plage. Wir befinden uns in diesen Dreierblöcken der Plagen, in diesen Dreierzyklen. Der erste Zyklus ist vorbei. Wasser in Blut verwandelt. Die Froschplage, die Mückenplage, dann der zweite Zyklus mit den Stechfliegen, wo ganz deutlich gesagt wird, das Land Goschen wurde nicht getroffen, Israel wurde ausgespart, es wurde nochmal verschärft, deutlicher. Gott ist hier am Werk, sein Volk ist bewahrt und verschont, es trifft die Ägypter. Und wie gesagt, der Pharao, der einlenkt, scheinbar. In seiner Not lenkt er ein, aber am Ende verhärtet er wieder sein Herz. Jetzt kommt die fünfte Plage. Und jetzt kommen schwerwiegendere Plagen. Vorher haben wir einige Tage die Suche nach Wasser, eine schwerwiegende Geschichte, die Geschichte mit Wasser in Blut verwandelt. Und doch, nach einer kurzen Weile war sie ausgestanden. Die Mückenplage. Ja, Mückenplagen können heftig sein, können furchtbar sein. Stechfliegen, genauso. Die Frösche. Aber jetzt kommt eine Pest. Und durch diese Pest wird richtig großer Schaden angerichtet. Kapitel 9, Vers 1. Da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Wieder ruft Gott den Pharao auf. Er fordert ihn auf, das Volk ziehen zu lassen. Wieder ist eine Chance da, dass der Pharao ja sagen kann. Okay, ihr könnt gehen. Denn wenn du dich weigerst, sie ziehen zu lassen und sie noch länger festhältst, siehe, dann wird die Hand des Herrn über dein Vieh kommen, das auf dem Feld ist, über die Pferde, über die Esel, über die Kamele, über die Rinder und über die Schafe. Eine sehr schwere Pest. Eine schwere Krankheit wird über dein ganzes Vieh kommen, über all diese wunderbaren Tiere, die ja der Reichtum sind in der damaligen Zeit. Ne? Der ganze Fuhrpark. Ne? Wenn du, was weiß ich, ne, der Fuhrpark der Bundesregierung, ne, die haben ja alle ihre tollen, schnieken Autos da. Ne? Auch die Grünen haben ihre schnieken Autos und die viel Benzin schlucken, ne, und lassen sich chauffieren. Und der ganze Fuhrpark, der wird platt gemacht. Aber es geht hier ja noch um mehr. Es geht um Tiere. Es geht darum, dass es lebende Wesen sind. Die Menschen haben eine Beziehung zu ihrem Vieh. Sie profitieren von ihrem Vieh. Sie leben von ihrem Vieh. Das Vieh unterstützt sie in all ihrer Arbeit. Es sind Gehilfen. Und sie werden schwer krank werden. Ja, noch mehr, es steht dann später, dass sie sterben werden. Viele werden draufgehen. Und damit ist diese Plage etwas, was dann dauerhaft trifft, nicht nur für ein paar Tage. Das ist ein tiefgreifender Schaden, der ökonomisch auch das Land betrifft. So wie wir uns jetzt Sorgen machen, wo wir darüber nachdenken, was hat die Corona-Krise für eine Auswirkung auf unsere Wirtschaft? Diese Plage hier trifft Ägypten und auch seine Ökonomie. Und es ist interessant, ich bin auch noch mal hängen geblieben an Vers 3, da steht, dann wird die Hand des Herrn über dein Vieh kommen. Na, wir sagen gerne, weil wir Gott so kennengelernt haben in Jesus Christus als unseren liebenden Vater. Wir haben ihn kennengelernt als den gnädigen, barmherzigen Gott, der ja bereit ist, sich selbst hinzugeben, sogar für seine Feinde, dass er stirbt für uns, für seine Feinde aus Liebe. Der zwar die Sünde hasst, aber den Sünder liebt. Und deswegen fällt es uns schwer, weil wir Gott so kennengelernt haben, fällt es uns schwer, so etwas zu denken. Ja, es gibt so Gedanken darüber, dass man sagt, ja, kann denn eine Krankheit von Gott kommen? Und hier steht es. Die Hand des Herrn kommt auf das Vieh. Und nicht zum Segen, sondern zum Fluch. Steht nicht da, Gott lässt es zu, dass eine böse Krankheit entsteht unter dem Vieh. Nein, es steht, Gott ist aktiv. Er bringt das hier über das Vieh, diese sehr schwere Pest. Ja, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er ist ein furchtbarer Gott. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, steht im Hebräerbrief. Er ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn wir von der Gottesfurcht immer wieder lesen, von der, der Weisheit Anfang ist, ja, wir versuchen das sehr schnell, wir sind immer sehr schnell dabei, dass wir sagen, naja, das heißt ja Ehrfurcht. Ja, es heißt Ehrfurcht. Und Ehrfurcht heißt tatsächlich Ehrfurcht. Respekt vor jemandem, der viel mächtiger ist und der alle Macht hat, mich mit seinem kleinen Finger zu zerdrücken. Und nicht nur die Macht hat, sondern er hat auch das Recht. Wenn er es tun würde, könnte ich nicht sagen, Herr, was tust du da? Ich könnte nicht ein höheres Gericht anrufen und sagen, also hier, dieser Gott, der macht hier irgendwie Unfug. Ja, der ist willkürlich und ich rufe das höchste Gericht an. Das war ja letztendlich Hiobs Problem. Ne? Er wollte eigentlich ein höheres Gericht anrufen, um mit Gott in Rechtsstreit zu treten. Um deutlich zu machen, dass er doch im Recht ist und dass Gott im Unrecht ist. Und irgendwann musste er erkennen, als Gott sich ihm offenbart hat, in seiner Macht und Herrlichkeit, als der große Schöpfer, als der Herr über alle Schöpfung, neben dem es keinen anderen Gott gibt, dass wir unseren Mund nicht öffnen können. Wir haben nicht recht. Wir erkennen nicht alles, wir verstehen nicht alles. Wir können das alles nicht richtig einordnen. Wir müssen vor Gott schweigen und unseren Mund schließen. Er hat alles recht. Nein, wir sind die Schuldigen. Es gibt keinen auf der Erde, der nicht schuldig ist. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So ist es Gottes Recht, auch Gericht zu üben, zu vernichten, niederzureißen, zu zerstören, wie wir es auch in der Flut gesehen haben. Auch die Flut ist ja nicht, Gott hat ja nicht einfach nur die Flut zugelassen, nein, er hat sie über die Erde gebracht. Gott Gott bringt Gericht über diese Welt und wir sehen es auch in der Offenbarung. Er wird die Engel aussenden, dass sie die Zornesschalen auf die Erde ausgießen und dann werden diese Gerichte kommen. Es sind nicht einfach nur Dinge, die Gott dann so zulässt, sondern er tut sie aktiv. Sein Zorn ist groß über die Sünde, über die Verhärtung des Herzens, über die Ungerechtigkeit und Boshaftigkeit der Menschen, die Finsternis in dieser Welt. Gottes Zorn ist groß. Und nichtsdestotrotz sehen wir in diesen Plagen, auch in der Offenbarung sehen wir es, wir sehen, dass sein Gericht ja immer Schritt für Schritt kommt, dass er immer wieder wartet, dass er immer wieder einen Ruf zur Buße aussendet, dass er immer wieder eine Chance zur Umkehr gibt. Und so hier die fünfte Plage. Mose kündigt sie an. Es ist eine Chance. Du kannst sie verhindern, diese Plage, Pharao. Unterwerfe dich Gott. Bekehre dich. Kehre um. Nimm das Wort an und beuge dich und lass los alle Ungerechtigkeit. Lass die Selbstherrschaft los und ordne dich dem Herrn des Himmels und der Erde unter. Gib deine Sünde auf und lebe unter der Herrschaft Gottes. Aber der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Söhnen Israel gehört, nicht ein Stück sterben wird. Der Name Israel bedeutet das. Es ist der geistliche Name Jakobs. Es ist der Name, den Gott Jakob gegeben hat, als Israel endlich aufgegeben hat. Und es war auch ein harter Kampf mit Jakob, den Gott ausgekämpft hat, oder? Ein Ringkampf. Aber dann kam der Moment, wo Jakob aufgegeben hat, wo er sich Gott ganz untergeordnet hat, wo er sich an ihn gehängt hat, nicht um ihn zu bezwingen, um ihn zu besiegen, um ihn zu beherrschen, sondern um gesegnet zu werden. Israel wird verschont. Israel ist Gottes Volk, Gottes geliebtes Volk. Sie haben diesen Schritt getan. Sie haben sich der Herrschaft Gottes untergeordnet. Sie kommen nicht ins Gericht. Sie werden nicht gerichtet. Auch setzte der Herr eine bestimmte Zeit fest, indem er sprach, morgen wird der Herr dies im Lande tun. Das haben wir auch schon in vorherigen Plagen gesehen, dass Gott immer wieder Wert darauf legt, sich überprüfbar zu machen. Morgen wird es geschehen, du wirst es sehen. Und der Herr tat es am Tag darauf. Und interessant ist, dass hier tatsächlich alleine der Herr aktiv ist. Hier wird nicht gesagt, dass Mose seinen Stab erheben soll oder wie auch immer. Der Herr alleine ist es, der hier aktiv ist. Der Herr tat es am Tag darauf. Da starb alles Vieh der Ägypter, aber von dem Vieh der Söhne Israel starb kein einziges Stück. Wenn hier steht, dass alles Vieh der Ägypter starb, dann müssen wir das richtig verstehen. Es meint hier nicht, dass jedes einzelne Vieh der Ägypter gestorben ist, sondern es meint alles Vieh, das Vieh war erkrankt. Alles Vieh der Ägypter wurde getroffen von dieser Plage. Aber das ganze Vieh der Israeliten wurde verschont von dieser Plage. Wir sehen nämlich dann später, dass auch danach noch Vieh da ist. Wie das zu erklären ist, wie gesagt, manche Ausleger sagen hier, dass dieser Ausdruck, dass alles Vieh der Ägypter starb, eben nicht bedeutet, dass tatsächlich jedes einzelne Viehstück gestorben ist, sondern dass die Plage eben nur das ägyptische Vieh getroffen hat. Andere Möglichkeiten, das zu erklären, warum dann auch später noch von dem Vieh die Rede ist, ist, das Vieh der Israeliten wurde nicht getroffen. Und die Ägypter hatten kein Vieh mehr. Was haben sie möglicherweise getan? Wir wissen nicht, wie groß die Zeitabstände zwischen den Plagen sind. Es kann gut sein, dass sie versucht haben, sich wieder mit Vieh einzudecken. Dass sie bei den Israeliten Vieh gekauft haben. Dass sie in den Nachbarvölkern Vieh gekauft haben. Also das ist eine Sache, die so ein bisschen offen ist, aber darum müssen wir uns nicht sozusagen aufhängen. Es gibt dann immer so Kritiker, die dann solche Widersprüche gerne so herausziehen und sagen, ja, hier sind doch alles Vieh umgekommen und dann bei der nächsten Plage, da gibt es dann wieder Vieh. Das kann doch gar nicht sein. So, ne? Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie sich dieser Widerspruch lösen lässt, die sehr vernünftig, sehr logisch sind und einem eigentlich auch keine große Schwierigkeiten machen. Lasst uns also nicht von solchen Verächtern an diesen kleinen Haarspaltereien immer wieder irre machen lassen. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Der Pharao sandte hin. Und siehe, von dem Vieh Israels war auch nicht ein Stück gestorben. Also der Pharao überprüft das Ganze. Und zwar nicht, um sich überzeugen zu lassen, sondern weil er irgendwie das Haar in der Suppe sucht. Wie gesagt, wie die Verächter der Schrift, die versuchen hier so einen kleinen Widerspruch irgendwie groß zu machen. Er versucht auch, das Haar in der Suppe zu finden. Naja gut, jetzt ist das ganze Vieh umgekommen, aber vielleicht ist die Voraussage, dass das Vieh Israels nicht getroffen wurde, nicht eingetroffen, dann kann ich ihm sagen, du bist ein falscher Prophet. Dann habe ich recht gehabt damit, dass ich nicht gehört habe. Aber es war auch nicht ein Stück gestorben. Das hat den Pharao nicht erweicht, sondern das Herz des Pharao blieb verstockt und er ließ das Volk nicht ziehen. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron, nehmt euch beide Hände voll Ofenruß und Mose soll ihn vor den Augen des Pharao gegen den Himmel streuen. Dann wird er über dem ganzen Land Ägypten zu Staub werden und es werden daraus an den Menschen und am Vieh im ganzen Land Ägypten Geschwüre entstehen, die in Blasen aufbrechen. Also wieder eine heftige Plage. Und wie wir gesehen haben, in diesen Dreierzyklen, bei der dritten Plage passiert es eben nicht, dass Mose zum Pharao geschickt wird, sondern ihm wird direkt gleich die nächste Plage aufgetragen, über Ägypten zu bringen. Und sie nahmen den Ofenruß und traten vor den Pharao und Mose streute ihn gegen den Himmel, so wurde er zu Geschwüren von Blasen, die an den Menschen und am Vieh aufbrachen. Die Wahrsagepriester aber konnten wegen der Geschwüre nicht vor Mose treten, denn die Geschwüre waren an den Wahrsagepriestern wie an allen Ägyptern. Hier tauchen nochmal die Wahrsagepriester ein letztes Mal auf. Sie werden hier insbesondere erwähnt. Hier geht es ja tatsächlich das erste Mal um eine Krankheit, die die Menschen auch trifft. Und in der griechischen Übersetzung wird hier an der Stelle, wo Wahrsagepriester steht, das Wort Pharmazeut benutzt. Also die Pharmazeuten hatten auch keine Möglichkeit, gegen diese Krankheit vorzugehen. Sie waren selber davon betroffen und konnten sich selbst nicht heilen. Ist auch interessant, dass dieses Virus, ja, es trifft ja auch gerade die, die sich um die Kranken kümmern. Und sie können nichts dagegen machen. Die Pharmazie, die Lehren von den verschiedenen Stoffen, die uns helfen sollen, gesund zu werden. Wir haben eine riesig große Industrie, oder? Die pharmazeutische Industrie ist eine der größten Industrien überhaupt. Es wird so viel Geld umgesetzt in Deutschland. Wir haben eine wunderbare, super Krankenversicherung und da zahlen die Menschen Monat für Monat Milliarden ein. Sie geben von ihrem Geld in diese Krankenkasse rein. Und ja, es wird viel Gutes dadurch bewirkt. Viele Ärzte, viele Krankenschwestern werden dadurch bezahlt. Medizin, die sinnvoll ist zur Unterstützung, zur Heilung, wird dadurch finanziert. Aber wie viel Zeug wird den Menschen aber auch verkauft und angedreht, was die Menschen nicht gesünder macht, sondern kränker macht, was sie in Abhängigkeiten bringt, in Gefangenschaften. Segen und Fluch. Wir sind Gesegnete. Wir sind in einem reichen Land, was sich dieses Gesundheitssystem leisten kann. Uns geht es so gut. Aber Geschwister, ich sage euch, wir haben, was, wenn es um die Heilung geht, sehr wenig Glauben. Das hat uns die Pharmazie und die Medizin abtrainiert. Wir setzen unser Vertrauen auf unsere Ärzte, auf unsere Mediziner, auf unsere Medizin. Wir haben wenig Glauben in das mächtige Eingreifen unseres Herrn, wenn es um Krankheit geht. Und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt, warum in der westlichen Welt, warum in unserem Land wir manchmal den Eindruck haben, weiß nicht, Gott wirkt nicht mehr so viel Wunder. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir geprägt sind von diesem Denken. Wenn du krank bist, geh zum Arzt. Der kann dir helfen. Wenn du krank bist, dann nimm Medizin. Dann geh zum Pharmazeuten. Der kann dir helfen. Und die große Hoffnung, das, was alle im Grunde, die einzige Hoffnung, die wir hier in Deutschland haben, wenn das um das Coronavirus angeht, wenn du jetzt mal die Gesellschaft anguckst, was ist die große Hoffnung? Der Impfstoff! Ja, die Pharmazeuten sollen es richten, die Ärzte, die Wissenschaftler, sie sollen es richten, sie sollen diese Hilfe, das Heil bringen. Und es hindert die Menschen daran, Gott zu suchen. Stellt sich dazwischen. Wir können das als Christen, wir können das tatsächlich verbinden. Es ist kein Widerspruch, es ist kein Gegensatz für uns. Ich als gläubiger Christ, ich weiß, dass unsere Ärzte uns nicht heilen können. Dass Medizin uns nicht heilen kann. Es kann unterstützen, es kann den richtigen Weg weisen, es kann das sozusagen, kann dazu helfen, dass eine schlimme Krankheit uns nicht völlig zerstört. Aber am Ende ist es der Herr, der unser Arzt ist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verinnerlichen. Der Herr ist mein Arzt. Und es ist wichtig, zu ihm zuallererst zu gehen, ihn zuallererst zu suchen. Weil dann kommt, irgendwann kommt das Geschwür, wo kein Arzt irgendwie helfen kann. Da kommt der Virus, wo kein Mensch helfen kann. Und dann stehen wir da mit unserem antrainierten Vertrauen auf unsere moderne Medizin und kommen nicht weiter. Weil wir es verlernt haben, zuallererst und vor allen Dingen dem Herrn zu vertrauen. Doch der Herr verstockte das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, wie der Herr zu Mose geredet hatte. Hier wird das erste Mal seit Kapitel 4, wo Gott Mose angekündigt hat, was alles auf ihn zukommen wird, das erste Mal in diesen ganzen Plagen, dass ausdrücklich gesagt wird, dass der Herr aktiv das Herz Pharaos verstockte. Es ist in der sechsten Plage. In dieser ganzen Zeit war es Pharao, der der aktive Part war, der sich selbst verstockt hat, verhärtet hat, hart gemacht hat. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo Gott sagt, okay, gut, du bist hart, du machst dich immer härter, jetzt mache ich dich mal härter. Wisst ihr, Gott muss nicht darauf warten, dass sein Gegner, sein Feind einen schwachen Moment hat, um ihn zu überwinden. Nein, er macht ihn nochmal stark, um dann zu zeigen, dass er alle Macht hat. Die siebte Plage kommt, der Hagel. Da sprach der Herr zu Mose, mach dich früh am Morgen auf, tritt vor den Pharao und sage zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Und hier kommt ein längerer Einschub, wo Gott noch einmal Mose bzw. dem Pharao erklärt, begründet, warum er das alles tut, welches Ziel das Ganze hat, was das alles soll hier. Denn diesmal will ich all meine Plagen in dein Herz, unter deine Hofbeamten und unter dein Volk senden, damit du erkennst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist. Denn schon jetzt hätte ich meine Hand ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, sodass du von der Erde ausgetilgt worden wärst. Aber eben deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt. Doch du verhältst dich noch immer hochmütig gegen mein Volk, dass du sie nicht ziehen lässt. Gott drückt hier seinen, ja, wir sehen hier etwas von Gottes Innerstem in diesem ganzen Kampf. Wir sehen Gottes Zorn. Am liebsten hätte ich dich schon jetzt mit dem ganzen Volk platt gemacht. Wir sehen das in auch später, als Gott Mose das Gebot, die Gebote auf dem Berg Sinai gibt und er dann zurückkommt und sie das goldene Kalb gemacht haben. Ne? Und Gott sagt, ich will dieses Volk auslöschen. Na, kaum haben sie den Bund mit mir geschlossen, kaum, na, 40 Tage später sind sie schon total in der Sünde drin. Na, was soll dieser Mist? Ich fange mit dir neu an, Mose. Ja, das ist der Zorn Gottes. Aber wir sehen auch gleichzeitig, dass Gott nicht unkontrolliert ist in seinem Zorn, sondern dass er langsam zum Zorn ist. Groß an Gnade, geduldig. Er hat eben Pharao und Ägypten noch nicht ausgelöscht, sondern er gibt ihnen immer noch Zeit. Damit du erkennst. Gott will, dass auch seine Feinde erkennen. Am Ende stimmt es das, was Hesekiel sagt, und das sehen wir in Jesus Christus, wie gesagt, auf wunderbare Weise gesteigert, in höchster Vollendung, sehen wir, dass Gott will nicht, dass den Tod des Gottlosen, sondern er möchte, dass der Gottlose sich bekehrt und lebt. Ich will meine Plagen in dein Herz senden, sagt er, dein hartes, versteinertes Herz. Soll dich mitten im Herzen treffen. Und das wird es. Die zehnte Plage wird Pharao in die tiefsten Tiefen seines Herzens treffen. Aber deshalb habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Macht zu zeigen. Ich lasse dich stark werden. Ich gebe dir Raum, dich weiter zu verhärten, weiter zu entwickeln, damit du merkst, wie groß und stark meine Macht ist. So sehr du dich auch verhärtest und wenn selbst mit meiner Hilfe dich hart machst und stark machst gegen mich, kannst du doch nicht gegen mich ankommen. Und damit man auf der ganzen Erde meinen Namen verkündigt, und das passiert ja jetzt hier in diesem Moment, hier in Deutschland, im fernen Deutschland verkündige ich euch, was der Herr hier gemacht hat. Und es gibt Filme, die überall auf der Welt gezeigt werden. Die Bibel, die überall auf der Welt übersetzt wird. In so und so vielen Hunderten von Sprachen ist sie schon vollständig übersetzt. Überall auf diesem Planeten werden die Machttaten des Herrn verkündet. Es ist wahr geworden. Damit die Erde, die Menschen erkennen, dass es einen mächtigen Gott gibt, der zu fürchten ist. Doch du verhältst dich noch immer hochmütig gegen mein Volk, dass du sie nicht ziehen lässt. Es ist so wunderbare Stelle in der Apostelgeschichte, als Paulus unterwegs ist nach Damaskus, in derselben Herzenshaltung wie Pharao, oder? Voll verhärtet gegen das Volk Gottes, gegen die Gläubigen, die an Jesus glauben, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen, die ihren Nächsten lieben wie sich selbst, die ja sogar bereit sind, ihre Feinde zu lieben, die Gutes tun. Was soll man diesen Menschen für einen Vorwurf machen? Ja, sie sind Irrlehrer, sie verkünden, dass Jesus auferstanden ist und dass er der Messias ist. Wir müssen sie fertig machen. Und dann auf dem Weg begegnet ihm Jesus. Und was sagt Jesus zu ihm? Paulus fragt, Herr, wer bist du? Er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wen verfolgt er? Er verfolgt die Gemeinde, er verfolgt die Christen. Aber Jesus identifiziert sich mit ihnen und sagt, das bin ich, du verfolgst mich. Und so auch hier. Du bist hochmütig gegen mein Volk. Du stellst dich gegen mich, denn das ist mein Volk. Du erhebst dich, du bist stolz und anmaßend über diese niedrigen Sklaven und meinst, du bist was Besseres. Aber das bist du nicht. Und ich habe dir gezeigt, dass ich ihr Gott mächtig bin. Ja, dass ich sie erhebe. Sie sind bewahrt worden vor den Plagen. Du aber bist getroffen worden mit deinem Volk. Und du konntest nichts dagegen machen. Deine Wahrsagepriester konnten nichts dagegen machen. Aber du bist immer noch stolz und anmaßend und hältst dich für den Herrn über dieses Volk. Dass du über sie bestimmen kannst, dass du sie aussaugen kannst, auspressen kannst. Dieser Hochmut. Na, wir haben es auch in den Sprüchen gelesen. Wer den Armen verachtet, der verachtet seinen Schöpfer. Sieh, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat, vom Tag seiner Gründung an bis jetzt. Also, die Schwere der Plagen nimmt immer mehr zu. Jetzt kommt dieser Hagel und es ist ein Hagel, der noch nie in Ägypten war. So heftig ist diese Plage. Etwas, was noch nie da gewesen ist. Und nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was du auf dem Feld hast. Alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld befinden und nicht ins Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen und sie werden sterben. Was für eine interessante Passage. Was macht Gott hier? Er warnt Pharao und Ägypten und sagt, bringt euer Vieh in Sicherheit. Na, das ist wie bei der Radarkontrolle, ne? Wenn dann vorher da still steht, ne? Also du darfst jetzt nur noch 50 fahren. Radarkontrolle! Achtung! So, ne? Bremst dein Tempo ab, okay? Und du sagst, gut, ich will jetzt nicht von der Radarkontrolle erwischt werden, ich fahre jetzt schön meine 50. Und, ja, alles gut. Aber wenn du blind darüber hinwegfährst, wenn du denkst, ach, egal, ich hab's jetzt eilig, ich muss hier durch, was soll diese Radarkontrolle? Tschick, wirst du erwischt. Na, es gibt immer noch solche Situationen, dass du, obwohl diese Warnschilder da sind, fahren da Leute trotzdem noch rein. Na? Also Gott ist so gut, so gnädig. Er warnt den Pharao und er sagt ihm, hier genau das musst du tun, damit du keinen Schaden nimmst von dieser Plage. Gott, wisst ihr, es gibt so viele Dinge, wo du ganz genau, was weiß ich, ne? So viele Dinge, wo wir sehen, wenn du das machst, dann wirst du Schaden davon haben. Ne? Ich meine, Wenn du durch einen Einkaufsladen gehst und du stehst an der Kasse und du siehst diese ekligen Fotos, dann hast du doch keine Lust mehr, Zigaretten zu kaufen. Nee, mich trifft das nicht. Ich komme schon irgendwie durch. Na? Man guckt halt nicht mehr hin. Man übersieht das. So viele Warnungen, die wir haben in unserem Leben, die wir einfach überhören, die wir einfach übersehen, wo wir denken, naja, ich komme schon durch irgendwie, mich wird es schon nicht treffen. Und Gott warnt uns so klar und deutlich, er warnt hier Ägypten, mach das nicht. Er warnt uns, lebe nicht in der Sünde, denn am Ende wirst du den Tod davon haben. Er hat es doch Adam auch so gesagt. Iss nicht von der Frucht. Du wirst sterben. Er hat es ihm gesagt vorher. Es hat ihn nicht daran gehindert, das zu tun. Obwohl er wusste, was es für Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen ziehen wir uns ja selber zu. Wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Guck mal, wie wichtig es ist, dem Wort Gottes zu vertrauen. Wenn du dem Wort Gottes vertraust, wirst du Segen, Schutz, Bewahrung erleben. Wenn du das Wort Gottes in den Wind schlägst, wirst du die Konsequenzen spüren. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand gegen den Himmel aus, dann wird im ganzen Land Ägypten Hagel fallen, auf die Menschen und auf die Tiere und auf alles Gewächs des Feldes im Land Ägypten. Da streckte Mose seinen Stab gegen den Himmel aus und der Herr sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde nieder. So ließ der Herr Hagel auf das Land Ägypten regnen. Und mit dem Hagel kam Feuer, das mitten im Hagel hin und her zuckte und der Hagel war sehr schwer, wie es im ganzen Land Ägypten noch kein gegeben hat, seitdem dieses Land eine Nation geworden ist. Und der Hagel schlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh, auch alles Gewächs des Feldes zerschlug der Hagel und alle Bäume des Feldes zerbrach er. Nur im Land Goschen, wo die Söhne Israel waren, fiel kein Hagel. Da sandte der Pharao hin, ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, diesmal habe ich gesündigt. Vorher nicht. Nein, aber diesmal habe ich gesündigt. Der Herr ist der Gerechte. Ich aber und mein Volk sind die Schuldigen. Bete zum Herrn, dass es nun genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. Dann will ich euch ziehen lassen und ihr braucht nicht länger zu bleiben. Ein lupenreines Sündenbekenntnis. Hier demütigt sich ein großer Mann, der mächtigste Herr der damaligen Welt. Er demütigt sich unter die mächtige Hand Gottes und bekennt seine Sünde, bekennt die Gerechtigkeit Gottes, bittet um Gebet. Das muss es doch sein jetzt. Das muss es doch sein. Und er sagt zu, ich lasse sie ziehen, ich lasse euch los. Da sagte Mose zu ihm, sobald ich zur Stadt hinausgehe, will ich meine Hände zum Herrn ausbreiten. Der Donner wird aufhören und der Hagel wird nicht mehr fallen, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Auch hier wieder. Es geht darum, Pharao, du sollst erkennen, wer der wahre Gott ist. Du aber und deine Hofbeamten, das habe ich erkannt. Und hier kommt ein Wort der Erkenntnis, ein Geistesblitz, eine Inspiration vom Heiligen Geist. Er schaut hinein in das Herz. Er hört die Worte zwar, aber er sieht, was im Herzen ist. Und nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen. Die Worte allein sind es nicht. Wir finden das an vielen Stellen. Ich finde immer so ein ganz spezielles Beispiel. Wir sehen Saul und wir sehen David. Beide werden gezeigt uns, wie sie sich in großer Weise versündigen am Herrn. In 1. Samuel 15 wird uns gesagt, dass Samuel kommt und sie haben, anstatt das Gericht über, wie heißt er, Agag? Ja, über Amalek auszuüben, ist der Fürst noch lebend geblieben und sie haben auch das Beste vom Vieh haben sie für sich genommen, um es zu schlachten und dem Herrn zu opfern und es dann selber natürlich zu essen. Und Samuel sagt, was ist das für ein Geblök von Stieren und von Schafen? Ja, wir wollen das dem Herrn opfern, sagt Saul, ne, ganz fromm. Aber Gott hat keinen Gefallen an den Schlachtopfern, sondern am Gehorsam. Du hast dich versündigt am Herrn. Deswegen wird Gott dir jetzt das Königtum wegnehmen. Und Saul sagt, nein, und je, ich habe gesündigt. Ja, und dann sagt Samuel, ja, aber Gott wird dein Königtum wegnehmen, er wird es einem anderen geben. Ein Mann nach seinem Herzen. Und Saul sagt, ja, ich habe gesündigt, aber ehre mich vor dem Volk. Er wollte unbedingt Wiederherstellung haben des Zustands. Er wollte weiter König bleiben. Ihm war es nicht wirklich in der Tiefe seines Herzens darum, Versöhnung mit Gott zu haben. Sondern er wollte nur eine oberflächliche Versöhnung, eine oberflächliche Wiederherstellung. Bei David ist es anders. Er hat sich viel schwerer versündigt, wenn wir das mal so betrachten. Ehebruch und Mord und dann so tun, als ob alles in Ordnung ist. Ne? Und der Prophet Nathan konfrontiert ihn. Sag, du bist dieser Mann, dieser ungerechte Mann, den du am liebsten hinrichten lassen würdest. Und David bricht zusammen und sagt, ich habe gesündigt. Und der Prophet Nathan antwortet, darum hat der Herr dir auch vergeben. Trotzdem kommen schwere Konsequenzen auf David und seine Familie. Aber die erste Aussage ist, darum hat der Herr dir auch vergeben. Auf das Sündenbekenntnis kommt dieser Zuspruch der Vergebung. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wo ist der Unterschied? Wir sehen es in Psalm 51, wo David schreit, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was Unrecht ist vor dir. Wasche mich rein. Reinige mich, erneuere, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das Kostbarste, was ich habe, die Gemeinschaft mit dir, sie ist zerbrochen, das brauche ich. Ihm geht es nicht um sein Königtum, ihm geht es nicht um seinen Dienst. Es geht ihm nicht um irgendetwas anderes als um die Beziehung zu Gott. Wisst ihr, und deswegen dieses Sündenbekenntnis, so richtig es scheint vom Pharao, so falsch ist es am Ende. Es ist, entpuppt sich als Lügenbekenntnis. Und wisst ihr, Gott ist gnädig. Mose betet trotzdem zum Pharao, obwohl er weiß, dass der Pharao sein Sündenbekenntnis nicht Bestand hat, nicht echt ist, nicht tief ist. Gewährt er ihm trotzdem das Gebet, die Fürbitte, betet für ihn, ja, sagt nicht, nee, seh mal zu, wie du klarkommst. Nein, er betet für ihn, die Plage wird von ihm genommen. Aber ich habe erkannt, dass ihr euch immer noch nicht vor Gott, dem Herrn, fürchtet, keine Ehrfurcht vor Gott habt. Der Flachs und die Gerste zwar waren zerschlagen, denn die Gerste stand in Ähren und der Flachs in Blüte, aber der Weizen und das Korn waren nicht zerschlagen, weil sie später reif werden. So ging nun Mose vom Pharao zur Stadt hinaus und breitete seine Hände zum Herrn aus. Da hörte der Donner und der Hagel auf und der Regen ergoss sich nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner aufgehört hatten, Da sündigte er weiter und verstockte sein Herz, er und seine Hofbeamten. So blieb das Herz des Pharao verstockt. Und er ließ die Söhne Israel nicht ziehen, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Er hat eine große Chance vertan, durch ehrliche, aufrichtige Buße Heil für sein Land zu erwirken. Er bleibt verstockt und führt damit sein ganzes Volk in den Untergang. Herr, wir preisen dich und danken dir, dass bei dir Vergebung ist. Bei dir ist Vergebung. Herr, wir wollen sie suchen von ganzem Herzen. Wir wollen darum ringen, ja, dass wir ja nicht an der Oberfläche bleiben, Herr. Herr, hilf du uns, in die Tiefe zu gehen. Herr, wir sind so dankbar, dass wir dich so kennenlernen durften, als den, der spricht, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist so ein wunderbares Geschenk, dass wir in der Versöhnung mit dir leben dürfen. Herr, wir wollen das aber nicht mit Füßen treten. Wir wollen das Blut, das für uns vergossen wurde, nicht mit Füßen treten, Herr. So bringen wir dir das, was in unserem Leben ist, was dich nicht verherrlicht, Herr. Wir bringen dir das, was wir immer noch festhalten. Wir bringen dir das, was immer noch, ja, wo wir immer noch so dumm sind. Obwohl wir die Warnung kennen, übergehen wir sie. Herr, vergib du uns und reinige du uns davon. Wir wollen aufrichtig umkehren und bitten dich, dass du durch deinen Geist das Wollen und Vollbringen schenkst, dass wir ja weiter wandeln mit dir und dich verherrlichen durch unser Leben in allen Bereichen unseres Lebens, Herr. Herr, und wenn da irgendwas in unserem Leben ist, was wir selber nicht verstehen oder begreifen oder erkennen, wir bitten dich, offenbare du uns das. Hilf du uns, dass wir nicht ja, so uns selbst verhärten, sodass du irgendwann sagst, na gut, dann sei hart, werde hart, richtig hart. Herr, wir wollen weich sein und weich bleiben für dich. Wir wollen dich lieben und ehren und achten und respektieren. So bitten wir dich, dass du jetzt das Mahl segnest, wenn wir das nehmen, dein Blut für uns vergossen, dein Leib für uns gebrochen. Herr, du hast diesen Bund ja geschlossen. Du hast gesagt, das ist mein Blut für euch, mein Leib für euch. Zur Vergebung eurer Sünden. So wollen wir kommen, wollen wir dieses Mal nehmen und ja, diese Vergebung wirklich annehmen. Wollen nicht bleiben in unserer Sünde, sondern wollen umkehren. Wollen uns beugen im Gehorsam gegen dein Wort. Wollen deinem Wort Vertrauen schenken, wieder ganz neu. Wollen dich anerkennen als dem, der die Erde gehört. Du bist der Herr und wir sind deine Geschöpfe. Du hast alles Recht zu tun mit uns, was du willst. So wollen wir dieses Mal nehmen im Gedenken an dich, Jesus, an das, was du für uns getan hast, dass wir durch dich Vergebung empfangen haben, all unserer Sünde.